von Pema Chödrön. Wenn wir eine Liste von Menschen erstellen sollten, die wir nicht mögen, würden wir eine Menge über die Aspekte von uns selbst herausfinden, denen wir uns nicht stellen können. Und am Ende vom Hakuin Senji Sazenwasan, was wir gerade rezitiert haben, der letzte Satz heißt: Dieser Leib hier ist nichts anderes als Buddha. Wie passt das zusammen? So, wie immer könnt ihr euch bequem hinsetzen. Ich muss ja jetzt doch, da dieses eine Fortsetzung von dem Vortrag von gestern ist, eine ganz kurze Zusammenfassung machen, worum es gestern ging, also sozusagen, damit man den Anschluss kriegt. Dann versuche ich mich überhaupt kürzer zu halten als sonst, weil ich ganz gerne unmittelbar nach dem Vortrag das machen möchte noch, was wir sonst immer am Samstagnachmittag auch machen, nämlich Fragen stellen und Antworten kriegen oder so, weil mich aber eure Meinung dazu interessiert. Also eher weniger Antworten, sondern mich interessieren eher eure Meinung zu dem, was ich hier verzapfe. Nicht Pema Chödrön sagt, was wir alles über uns selbst herausfinden könnten, denen wir uns nicht stellen wollen oder können. Das heißt, da ist ja in uns eine Unmenge von Zeug, halbbewusst, unbewusst, was unser alltägliches Leben, unser Wohlbefinden massiv beeinflusst, dem wir uns nicht stellen können, sagt sie. Das, was gestern in dem Koan von Basus, Buddha Sonnengesicht, Buddha Mondgesicht, vorkam, in Setschus Vers: Wie oft bin ich für euch in die Drachenhöhle gestiegen? Das ist damit gemeint. Wie oft bin ich in meine eigenen Ängste, Verhaftungen, Unzulänglichkeiten, Gemeinheiten gestiegen für euch, sagt er. Und dann haben wir gerade eben zitiert: Dieser Leib hier ist nichts anderes als Buddha. So wie ich gehört oder mitgekriegt habe, wird das im Soto-Zen ja zum Beispiel den Schülern ganz am Anfang immer verklickert, nicht? Setz dich hin und du bist Buddha. Oberhaufen geil, wenn das funktionieren würde, wäre das klasse, nicht? Weil das Problem ja darin besteht, wir sind Buddha natürlich. Das behaupte ich auch. Alle Menschen haben die Buddha-Natur. Das Problem ist nur, wir glauben nicht daran. Das ist das einzige Problem. Wir glauben nicht daran. Wir halten das nicht für möglich, dass das so ist. Und unsere Zen-Praxis zielt darauf ab, Befreiung zu erlangen, vollständige Befreiung vom Leiden zu erreichen. Und dabei, obwohl das im Zen erstaunlicherweise wenig vorkommt, explizit wenig betont wird, dabei grenzenlose Güte und Liebe zu entwickeln. grenzenloses Erbarmen, Mitgefühl entwickeln. Grenzenlose Freude an uns selbst und an anderen zu entwickeln. Und Gleichmut, das heißt diesen Ich-Bezug, diese Ich-Objekt-Trennung auch aufzuheben. Und meine Fragestellung von gestern oder auch schon in dem Vortrag in Hamburg war, die mich ja schon sehr interessiert. Ich habe es gestern mal vielleicht polemisch, aber ernst gemeint gesagt. Von allen, die hier heute sitzen, sind in 5 Jahren nur noch 2 oder 3 vielleicht da. Also so im Schnitt der 25 Jahre, die ich jetzt hier im Zen-Kreis bin, im Schnitt, das ist wirklich jetzt ein Mittelwert, nicht? Im Schnitt verlassen uns alle, die herkommen und seien sie noch so begeistert am Anfang vom Zen, nach etwa irgendwie 5 Jahren irgendwo in so einem Zeitraum. Manche sehr schnell, manche etwas später. Aber diejenigen, die wirklich länger als 10, 12, 13 Jahre oder wirklich dauerhaft, soweit man das jetzt schon sagen kann, da bleiben, na, vielleicht 4, 5. Alle anderen steigen entweder vorher aus oder gehen woanders hin oder wechseln die Tradition oder machen eben gar nichts mehr. Und meine Frage ist, ob denn dann für die Mehrheit, die große Mehrheit derjenigen, die zu uns kommen zum Üben, unser Angebot überhaupt passt. Ob unser Angebot zwar erstmal fasziniert, weil es ja wirklich elitär ist, ne? Ich will vollständige Befreiung erlangen. Und es wird immer gesagt, Zen ist der direkte Weg dazu. Ne? Aber ob das wirklich die Bedürfnisse und die Wünsche derjenigen, jetzt sage ich mal ruhig von euch, genauso wie von mir in den ersten Jahren, tatsächlich trifft, tatsächlich befriedigt. Oder ob wir nicht unsere Praxis verändern könnten, unsere Übungen verändern könnten. Und dazu will ich ein paar Beispiele aufzählen. Zum Beispiel kommen ja ganz viele, weil sie ihr eigenes konfuses, nicht zielgerichtetes Denken nicht mehr haben wollen. Weil sie Klarheit in ihrem Geist vermissen und natürlich diesem Gerappel im Kopf nicht ausgeliefert sein wollen. In den Volkshochschulkursen, die ich mal gemacht habe hier, kam natürlich immer auf die Frage, warum seid ihr denn hier? Kam, ich möchte keine Ruhe im Kopf haben. Meine Antwort war immer, dann seid ihr hier falsch. Die Erfahrung werdet ihr auch gemacht haben, wenn man erstmal anfängt zu sitzen, geht es erst richtig los. Oder sagen wir so, es geht nicht erst richtig los, sondern man merkt es überhaupt. So rum. Ne? Aber es gibt gezielte Übungen, mit denen man da viel erfolgreicher sein kann, als nur mit dem Atemzügezählen, was wir machen. Im tibetischen Buddhismus heißt es, zur Übung gehören Hören, Kontemplation und Meditation. Und was wir hier eigentlich vernachlässigen, das ist Kontemplation. Das ist Techniken, Übungen, mit denen man tatsächlich gezielt, konzentriert an einer Sache denken kann. Und zwar auf 2 Wegen. Einmal rational, so wie wenn ihr beim Kaufmann eine Rechnung nachrechnet, nicht? Dann seid ihr für eine kurze Zeit sehr konzentriert tatsächlich nur bei einer Sache, weil euch das Ergebnis ja interessiert. Nicht? Oder wenn ihr eine Mathematikaufgabe löst oder irgendwie sowas. Und das halten wir aber nicht lange durch. Das ist der eine Aspekt von Kontemplation. Der andere Aspekt von Kontemplation ist, dass man bei einer solchen Praxis, einer solchen Übung seine Intuität anzapft, sag ich mal. Es ist also nicht nur ein rationales über etwas Nachdenken, sondern eine Art des Nachdenkens, die Pausen hat zwischen dem Nachdenken, in denen ich nach innen lausche und auf Impulse von innen warte, auf irgendwelche Assoziationen, irgendwelche Gedanken, irgendeine Idee, die nicht logisch aus dem Gedankengang folgt, weil sie in einer Denkpause passieren und die ich dann aufgreifen kann. Wir nennen das Samadhi des Denkens, das ist das erste Jhana, die erste der 8 Vertiefungsstufen. Samadhi des Denkens. Nicht? Eine kurze Zeit sich zum Beispiel eine Frage stellen und dann also wirklich die Frage nach innen richten, ganz intensiv, ganz laut im Geist sozusagen. Nicht? Dann eine Pause machen und warten, was kommt mir dazu. Dann eine kurze Zeit darüber rational nachdenken und dann stoppen mit dem Ganzen und zu versuchen, das zu vergessen, worum es geht. Und zum Beispiel Atemzüge zählen oder Mu oder Atembetrachtung machen. Das heißt, sich auf eine Tätigkeit konzentrieren, die ausdrücklich dazu geeignet ist, den Problemkomplex, mit dem ich mich gerade beschäftige, aus dem Bewusstsein rauszuholen. Und dann nach 10 Minuten das Gleiche wieder. Und wer das mal geübt hat, wird merken, dass da eine wunderbare Folge von einer Entwicklung entsteht, von Erkenntnissen einfach, wirklich Erkenntnissen. Sowas habe ich euch hier schon immer mal vorgestellt, aber ich möchte gerne mal, würde mich interessieren, wer macht es eigentlich, wer trainiert das eigentlich, weil es ist eine fantastische Methode, alle Probleme, die man so hat, vom Bankkonto bis zum Liebeschmerz bis sonst wohin, für sich zu klären. Jeder von uns hat es immer wieder mal mit unangenehmen Menschen zu tun. Das, was hier Pema Chödrin sagt, Menschen, die wir nicht mögen. Ja. Und sie sagt ja, wenn wir uns diesem mal zuwenden, nur mal aufschreiben, wen mögen wir eigentlich nicht, würden wir eine Menge über uns selbst erfahren. Da gibt es aus dem Vipassana oder in der NLP gibt es so wunderschöne Übungen, wie ich damit umgehen kann. Mein, jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen, mein Problem oder mein Leiden, den das ja macht, meine Unzufriedenheit, das entsteht ja dadurch, dass ich mich mit dem unangenehmen Menschen nicht beschäftigen will. Ich will ihn ja weghaben. Und dann bleibt er auch in diesem Status, in mir, für mich. Eine Auflösung ist, wenn ich mich dem zuwende. Und dazu dient zum Beispiel ein Training, das man visualisieren lernt. Also mit geschlossenen Augen, ich sag mal immer besser, bis vielleicht im Extremfall, im tibetischen Buddhismus wird das ja praktiziert, im Extremfall tatsächlich diesen Menschen oder das Gesicht tatsächlich vor sich sieht. Oder es geht nicht nur um Menschen, man kann auch Ereignisse nehmen, die man tatsächlich wie ein Kurzvideo vor sich sehen kann, mit geschlossenen Augen. Ja. Und dann kann man damit spielen, mit diesem Bild. Ja. Man kann entweder, das wäre so eine Empfehlung im Zen, aus der Zen-Perspektive sagen, mach gar nichts damit. Guck es nur an und achte auf die Gefühle, die dir das macht. Lass diese Gefühle zu, spür diese Gefühle, aber versuch gar nicht irgendetwas zu verändern, sondern nur, was spielt sich da ab eigentlich. Ja. Es ist fantastisch, wie sich das verändert, wie sich dein Verhältnis zu diesem Menschen, ich bleib mal bei dem Beispiel, verändert, wenn du ihm das nächste Mal begegnest, mit welcher Gelassenheit oder vielleicht sogar plötzlich Freundlichkeit oder Aufmerksamkeit du ihm begegnen kannst. Wenn es ein echtes, Entschuldigung, Arschloch ist, dann musst du das halt mehrmals machen. Ne? So. Und das Gleiche mit Situationen, zum Beispiel Verletzungen aus deiner Vergangenheit. Ja? Prägungen, die aus deiner Vergangenheit kommen. Wo du merkst, das Problem holt dich immer wieder ein, diese Verletzung. Kaum taucht irgendeine ähnliche Situation auf, die dem ähnelt, wie dein Vater dich immer missachtet hat oder geknechtet hat oder irgendwie sowas. Kaum taucht eine ähnliche Situation auf, reagierst du wie das Kind. Vergangenheitskind, könnte man dazu sagen. Obwohl das in der aktuellen Situation überhaupt nicht mehr hineinpasst. Nicht mehr stimmig ist, aber trotzdem kommen diese Gefühle und diese Reaktionen plötzlich wieder raus. Die anderen wundern sich dann, was ist mit dem los? Klingt wohl nicht richtig. Ne? So. Also wie mein Beispiel immer, wenn ich mein ewiges Beispiel, wenn mir jemand beim Autofahren die Vorfahrt nimmt, nicht? Da geht bei mir sowas hoch, ja? Ist der Situation überhaupt nicht angemessen. Der Reb Anderson, ein Sotomeister, der mal hier war, der nannte genau auch dieses Beispiel in seinem Vortrag und meinte, naja, dann habe ich mir halt gedacht, ach, ich schenke sie ihm die Vorfahrt. Da bin ich noch, aber noch nicht. Auch solche Situationen kann man mit so einer, jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen, Technik, ja, wunderbar verändern. Also das heißt, sich selber verändern, um mit solchen Situationen anders umzugehen. Oder wie ich gestern schon sagte, wir vernachlässigen im Zen eigentlich unseren Körper. Nicht? Wir nehmen ihn halt wahr, da wo er wehtut. Und manchmal nehmen wir ihn wahr, wenn er sich gut anfühlt, dann erzeugt das Freude oder Wohlgefühl. Ja. Aber unsere normalen Übungen, die wir hier machen, das Mu oder die Atembetrachtung, obwohl das körperbezogen ist, aber die Art, wie wir das machen, das Atemzüge zählen oder die Beschäftigung mit Koan, die lassen den Körper eigentlich weitgehend außen vor. Ja. So, jetzt will ich mich nicht darüber auslassen, weil ich davon keine Ahnung habe, nämlich Körper, Geist, wie die so zusammenhängen oder sowas, nicht? Weil ich habe ja immer nur Zen praktiziert. Aber mir leuchtet schon ein, dass es mit Sicherheit für viele von uns oder für alle überhaupt wirklich von großem Nutzen wäre, wenn wir in unsere Übungen hier den Körper einfach mehr einbeziehen. Wir haben hier eine Tai-Chi-Lehrerin. Warum nutzen wir das eigentlich nicht? Ja. Warum machen wir das nicht bei Session? Könnten wir eigentlich machen. Wobei ich ja immer sage, bei kurzen Session wäre ich dafür, bei langen Session wäre ich da etwas zurückhaltender, weil ich sage, bei langen Session wird ja eine kontinuierlich auch eine innere Spannung aufgebaut. Und die Befreiung in Anführungsstriche von dem, was diese Spannung aufbaut, ist eigentlich, kommt immer erst an einen Punkt, wenn irgendetwas in mir die Spannung zu groß wird und dann aufgeben passiert, dass irgendetwas in mir aufgibt zu kämpfen. Ja. Das passiert normalerweise aber nur bei dem 7-Tage-Session. Da habe ich wirklich einige Erfahrung, was ich so manchmal dann im Doksan mitkriege, was da so für Hasstiraden auf einen Jigijitsu geschoben werden. Da habe ich selber viel Erfahrung mit. Also nicht als Jigijitsu, sondern der brauchte nur reinzukommen, da ging es bei mir schon los. Ja. Ich bin einmal bei Raphael im Doksan, das war beim Wochenend-Session, am Samstagnachmittag heulend im Doksan gesessen, weil ich nicht mehr wusste, wie gehe ich mit meinem Hass auf den Jigijitsu um. Da war ich wie besessen davon. Ja? So. Und dann habe ich richtig geflennt und dann war es gut. Also ich meine. Also wie kann man unser Körperbewusstsein, unser Körpergefühl einbeziehen? Ich habe mal ein Session gemacht bei Shanti Strauch, einem Theravada-Mönch. Der hat mir hier ein Session gehalten, vor vielen Jahren. Und hat dann so Übungen gemacht aus dem, ich denke, es war auch Vipassana, ist egal, wo man wirklich auch im Sitzen in der Meditation, aber dann angefangen hat, den Körper zu bewegen. Also weiß ich was, nur den Arm so ganz langsam in Zeitlupentempo nach draußen. So. Und dann wahrnehmen und beobachten, was passiert da eigentlich. Ja? So. Was spüre ich da eigentlich? In der Bioenergetik habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, da gibt es natürlich solche Übungen ganz viel. Ja. Und der Buddha hat auch gesagt, man soll ja lernen, Körperwahrnehmung, Körperbetrachtung, bis dahin, dass man einzelne Organe, also nicht nur die äußeren Glieder, die uns ja relativ leicht zugänglich sind, sondern sogar einzelne Organe tatsächlich wahrnehmen und spüren kann. Ja. Was nämlich dazu führt, etwas, was im Zen zu wenig eintritt, sagen wir mal so, zu wenig geflogen wird. Es führt zu dem, was ich vorhin sagte, dem einen Brahma-Vihara, nämlich Freude. Daraus entsteht Freude, daraus entsteht Wohlgefühl, wenn man mit seinem eigenen Körper viel vertrauter wird in der Wahrnehmung. Sowohl einzelne Glieder natürlich, als dann auch irgendwann. Es fängt ja immer so an oder hat bei mir so angefangen, als ich angefangen habe zu sitzen, da konnte ich mich nur auf den Bauch konzentrieren und habe nur den Bauch gespürt. Nicht? Und dann habe ich auch mal mir überlegt, das kann nicht dabei bleiben eigentlich. Nicht? Und es kann auch eigentlich nicht nur dabei bleiben, dass man nur innen spürt, sondern gewahr ist, so, sondern eigentlich auch außen. Nicht? Und ich habe dann die Erfahrung schon gemacht, allein durch die Konzentration auf das Hara hier hat sich nach und nach das Körperbewusstsein ganz von alleine auf den ganzen Körper ausgedehnt. Dazu gibt es aber gezielte Übungen, die man machen kann, ne, die bei uns eigentlich nicht Oder eben spezielle Übungen, zum Beispiel das zweite Jhana und das dritte Jhana heißen Freude. Freude und, unendlich wird es genannt oder irgendwie sowas, Wohlgefühl. Ja. Freude beim Sitzen. Wer keine Freude beim Sitzen hat, oder nicht immer wieder mal, sagen wir so, hinreichend oft immer wieder mal Freude beim Sitzen hat, sich richtig sauwohl fühlt beim Sitzen und es toll findet, ja, der sollte sich eigentlich was anderes suchen. Aber das kann man üben, das kann man gezielt trainieren. Ja. Freude empfinden. Wie kann ich ein kleines Pflänzchen Freude, was ich nur so ganz leicht vielleicht spüre oder nur ahne eigentlich, wie kann ich es dazu bringen, dass es in mir wächst während einer Sitzung, während einer Runde? Wie kann ich das zum Aufblühen bringen, dass es mich tatsächlich ausfüllt? Und das geht sogar dann, wenn die Knie wehtun oder der Rücken. Selbst dann geht das. Insbesondere geeignet für Leute natürlich, die so ein bisschen immer zum Negativen oder zur Depression neigen. Ja. Freude trainieren bis hin zum Gleichmut. Oder das, was ich zu Beginn schon sagte, geistige Unruhe. Also dieses Ausgeliefertsein den eigenen Gedanken und Gefühlen. Da ist ja das Atemzüge zählen oder Atem betrachten, was wir machen, ja nur eine Möglichkeit, die auch nur begrenzt wirkt. Das ist das Problem. Die wirkt nämlich nur so lange, wie ich es mache. Wenn ich aber draußen bin, auf der Straße wieder, kann ich nicht Atemzüge zählen, ne? Wenn ich Auto fahre oder Fahrrad fahre oder sonst was. Was aber dauerhaft wirkt, ist Shamatha. Also die Übung, nur gewahr sein und nichts tun, alles zulassen. Der Hintergedanke dabei ist ja der, oder die Erkenntnis könnte man sagen, das Gerappel in meinem Kopf kommt nur daher, dass ich es nicht haben will. Also weil ich es ablehne und nicht annehmen will, nicht akzeptieren will. Und durch dieses Nicht-Haben-Wollen gebe ich ihm immer wieder neue Energie, neue Kraft. Ich bin immer interessiert an ihm. Bin interessiert an mir natürlich. Ja? Und wenn ich aber merke, dass es mich nicht loslässt, will ich es nicht haben. Ein ganz komischer Effekt, der da stattfindet bei uns. Ja? Also kann die Lösung eigentlich nur sein, Gleichmut, das heißt, es muss mir wurscht werden. Es ist mir egal, was es da denkt. Ja? Und wenn es eben denkt, dann lasse ich es eben laufen. Ist doch egal. Ja? Macht da nichts. Und ich bin mir, und das gehört dann schon dazu, gleichzeitig auch dessen gewahr. Ja? Deswegen könnte man diese Übung Shamatha eigentlich auch in heiterer Gelassenheit sitzen. Alles zulassen. Die gemeinsten Sachen, die größten Schweinereien, die mir in den Kopf kommen und das Liebevollste, was mir in den Kopf kommt und das Egalste, ist wurscht. Ja? So. Also diesen inneren Zensor, der immer etwas anderes will, als das, was gerade passiert, zum Schweigen zu bringen. Das ist eine ganz schwere Übung. Ich glaube, eine ganze Reihe von Leuten kommen hierher oder bleiben zumindest dann eine Zeit lang, weil sie Kontakt mit Menschen haben wollen. Oder mal verallgemeinert gesprochen, weil sie spüren, merken, und wenn sie es nicht gemerkt haben, wird es ihnen ja hier erklärt, dass sie sich immer getrennt fühlen von allem, nie wirklich im Leben drin sind eigentlich. Ja? Also dieses Getrenntsein, oder man kann fast sagen heimatlos sein, das nicht wirklich in Kontakt sein, mit Menschen in Begegnungen, aber genauso mit Ereignissen, mit Dingen. Ja. Irgendwie geht das Leben an mir vorbei. Da gibt es auch Übungen. Das, was man lernt zum Beispiel bei dem Koan, wie ein Mönch zu Joshua kommt und sagt, bitte unterweise mich. Und Joshua fragt, hast du deinen Reisbrei schon gegessen? Und der sagt, ja. Und dann sagt er, geh und wasche deine Schalen. Also etwas trainieren, etwas üben, was hier zwar immer wieder in Vorträgen oder im Doksan oder so, sage ich das natürlich immer, positive Samadhi nennen wir das. Also wirklich Übungen zu machen und auch mit nach Hause, mit nach draußen zu nehmen. Wie lerne ich wirklich bei meinem Tun vollkommen nur dieses Tun zu sein? Bei meinem Hören, wirklich nur Hören zu sein, das kann man auch üben, gibt es auch Übungen dafür. Ja? So. Also gibt es so, sind jetzt nur ein paar Beispiele, man kann sich noch viel mehr ausdenken oder mehr herausfinden. Es gibt viele Übungen, die wir eigentlich hier mit aufnehmen könnten. Durch verschiedene Methoden. Nicht? Die eine Sache ist, man kann zum Beispiel hier sehr, das habe ich ja früher öfter mal gemacht, bei langen Sessions sowieso, geführte Meditationen machen. Nicht? Also gerade, dass man in bestimmte Meditationsformen, so von denen ich welche genannt habe, tatsächlich hineinführt. In das Samadhi des Denkens, in das Visualisieren, ja, in die Freude. Oder in zum Beispiel auch wirklich geführte Meditationen in innere Bilder oder Landschaften, die etwas Bestimmtes bewirken in einem selber. Ja. Bis dahin, dass es geführte Meditationen gibt, die einen dahin führen, obwohl sie allgemein geführt sind, aber jeder Gestalt ist das ja individuell für sich, die zu bestimmten Problemlösungen führen oder den Zugang dazu eröffnen. Ja. Dass man so etwas macht, also ich sowas machen kann, soweit ich es halt kann, oder mir zutraue und ihr euch das gefallen lasst. Nee. Tai Chi machen, Körperübungen hier machen, das habe ich schon gesagt. Oder zum Beispiel, mir ist das immer schwer gefallen, heute noch. 25 oder 30 Minuten lang, wie lang eine Sitzrunde dauert, tatsächlich konzentriert zu bleiben bei einer Übung. Aber im Grunde ist das das, was wir von jedem Anfänger im Grunde in Anführungsstrichen verlangen und sagen, Atemzüge zählen, ja, und immer wieder zurück und das 30 Minuten lang, ja, so. Habe ich nie geschafft. Immer Misserfolg. So. Von dem Mingyo Rinpoche gibt es ein wunderschönes Buch, das heißt Buddha und die Wissenschaft vom Glück. Finde ich ein wirklich wunderschönes Buch. Er hat jetzt auch noch ein zweites geschrieben. Der sagt, mach das doch ganz anders. Mach im 3- oder 4-Minuten-Wechsel das Shamatha, das heißt das ruhige Verweilen. Versuch einfach nur zu sitzen und zu beobachten, wahrzunehmen, was passiert eigentlich in dir. Und versuche nicht einzugreifen. Ja? So. Und zwar versuche möglichst eben auch entspannt zu sein, nicht zu kontrollieren. Und dann nach 4 Minuten Atemzüge zählen oder sowas. Oder Atembetrachtung. Und das mit voller Konzentration. Und dann wieder wechseln. Das immer im Wechsel. Ja? Ich habe das ausprobiert. Es geht viel leichter. Ist viel schöner. Ja? Macht Spaß nachgerade. Nee? Weil 4 Minuten Atemzüge zählen, das kann man durchhalten. Nee? 25 Minuten, ich weiß nicht. Kann sich ja nachher mal jemand melden, der sagt, ach, das kann ich. Also so eine Übung, die Übung, gerade am Anfang, aber auch, wie gesagt, ich habe es selber ausprobiert, finde das klasse, für jeden von uns, in so einer Richtung zu verändern. Wir könnten Mantra-Übungen einführen zum Beispiel. Ob man da jetzt Mu nimmt oder ob man Om Mani Padme Hum nimmt oder Om Ahum oder sowas, das ist egal, das kann man sich aussuchen. Mantren haben auch wunderschöne Wirkung, gute Wirkungen und sind so, wenn man damit ein bisschen vorsichtig gezielt umgeht, das würde ich mir zutrauen, richten sie eigentlich auch keinen Schaden an. Und was ich vorhin schon sagte, zum Beispiel Visualisierung üben. Man kann über Visualisierungen, das heißt innere Bilder, unglaublich viel verändern in sich selber. Eine ganz einfache Trickkiste ist zum Beispiel, wenn du jemanden visualisieren, also vor deinem geistigen Auge sehen kannst, das muss gar nicht klar sein wie ein Foto, aber so eine Vorstellung von jemandem hast und du siehst sein Gesicht, ja, du kannst ihn nicht leiden oder der macht dir Ärger oder vor dem hast du ein bisschen Angst und du lässt einfach dieses Bild kleiner werden im Geist. So in die linke Ecke nach unten kleiner werden, sowas. Ja. Es ist erstaunlich, was das mit einem macht, wie einem das befreit von dem Gefühl der Angst. Ja. Und man kann das mit Farben machen, man kann das mit Hören machen, mit Geräuschen, die man sich innerlich vorstellt. Also meine Idee oder meine Überlegung ist, solche Übungen hier tatsächlich zu machen. Vielleicht noch eine Schlussbemerkung dazu oder so langsam einzuführen. Eine Schlussbemerkung. Ich bin kein Therapeut. Wir haben ja auch keinen, der dann Therapien machen könnte oder sowas. Also man muss mit solchen Übungen durchaus vorsichtig, behutsam umgehen. Wobei vor allem wichtig ist, diesen inneren Beobachter zu kultivieren. Also ich sag mal, den Zustand oder die Fähigkeit, tatsächlich in einer Tätigkeit, in einem Bild oder in irgendwas, einer Meditation oder sowas drin zu sein und gleichzeitig wahrzunehmen, was da passiert. Das heißt, nicht sein Ich-Bewusstsein komplett verlieren, wie das ja so in den Gedankenketten passiert, die uns aus vom Atemzüge zählen wegtreiben, nicht? Sondern dass man das Gewahrsein, was da passiert, behält. Das nennen wir immer den Beobachter. Nicht? Will ich nicht näher darauf eingehen, aber das Entscheidende ist, der Beobachter ist dann nämlich eine Instanz, die auf dich aufpasst dabei. Als wäre ein Therapeut neben dir. Ja? Die passt auf dich auf und der sagt Stopp, wenn es zu blöd wird, zu dumm wird oder Angst oder Panik oder sonst was hochkommt. Ja? Nicht? Also sozusagen, man hat einen, eben doch eine Art von Kontrolleur, der wirklich objektiv ist, der dabei auf dich aufpasst, wenn du solche Übungen alleine machst. Ja. So, das waren so meine Gedanken. Wie könnten wir, sollten wir vielleicht oder nicht? Das müsstet ihr ja auch dann sagen. Sollten wir vielleicht mehr solche, ich sag mal, Variationen in unsere stupide Zen-Übung reinbringen, die gezielt bestimmte Dinge bewirken, von denen man natürlich bei der Auswahl sagen kann, vor allem wenn ich zum Beispiel hier eine geführte Meditation mache, dass ich natürlich etwas mache, wovon ich sicher bin, jeder, der mitmacht, für jeden, den es mitmacht, bringt es was Gutes. Ja? Also insofern muss es insofern so allgemeinen Charakter haben. In Doxan kann man damit dann spezieller umgehen, wenn man Empfehlungen gibt. Nicht? Das ist klar. Aber so eine Übung, die einfach Wohlgefühl erzeugen soll oder Freude, kann eigentlich niemandem schaden, glaube ich. Nicht? Das, ob wir sowas hier vermehrt ausprobieren sollten. Das war mein Teeshow. So. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt alle bequem sitzen bleiben, wenn ihr wollt. Jetzt schließen wir gleich an, einfach. Wer hat Lust, sich dazu zu äußern? Ich sag mal für mich noch ganz kurz dazu, nicht, dass also meine Neigung, nur zu sitzen und meine Übung zu machen und dabei zu bleiben, die ist schon sehr stark. Ja? Also ich habe volles Verständnis, wenn jemand sagt, ah, nee, lass mich in Ruhe mit dem ganzen Scheiß. Ja, ich will. Michael.
Ja, ich